das Wichtigste, glaube ich, am Ganzen ist, dass man immer neugierig bleibt. Nummer zwei, glaube ich wirklich, dass die größten Probleme der Menschheit, also Klimawandel oder soziale Ungleichheit oder Konflikte in dieser Welt, wirklich durch besseres Führen gelöst werden können.
Hallo liebe Leitwölfin und hallo lieber Leitwolf. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur heutigen Leitwolf-Ausgabe, zum heutigen Leitwolf-Interview. Falls du das erste Mal dabei bist, mein Name ist Stefan. Ich bin Führungskatalysator und Gastgeber in diesem Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen, denn ich habe das große Vergnügen, ein Interview zu führen, ein Gespräch zu führen mit einer extrem erfolgreichen, international erfahrenen Top-Führungskraft. Ich spreche mit Walter Geiger, CEO und Board Chairman und Private Equity Senior Advisor. Lieber Walter, herzlich willkommen im Leitwolf Podcast.
Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Es ist eine große Ehre.
Das freut uns. Und für dich, liebe Hörerin, für dich, lieber Hörer, bevor Walter in seine jetzigen Rollen kam, hat er eine wirklich beeindruckende globale Corporate-Karriere gemacht. Walter war zunächst Marketingdirektor, dann Vice President und General Manager bei Procter & Gamble. Das ist ein sehr erfolgreiches globales Konsumgüterunternehmen, dessen Produkte jetzt in den Händen von 5 Milliarden Menschen sind, also wirklich global. Und er hat auch eine globale Karriere gemacht. Walter hatte Stationen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Indonesien, in Singapur, in Japan, ja, in Kobe und in den USA, in Cincinnati, Ohio. Danach war Walter Regional Vice President Osteuropa und Zentralasien für Johnson & Johnson, ebenfalls eine top erfolgreiche globale Company, basiert in Moskau. Und danach war Walter President Global Consumer Business für Galderma und hat dort entscheidend beigetragen zu einer Verdreifachung des Firmenwertes, die dann auch zu einem sehr erfolgreichen Börsengang führt. Privat fährt Walter exzellent Ski. Wenn man mit ihm Ski fährt, sieht man ihn meist von hinten, flitzend, schnell und toll. Er verbringt Qualitätszeit mit seiner Frau Ingrid und mit seiner Tochter Lara und seinem Sohn Lukas. Walter, du bist jetzt seit mehr als 30 Jahren in einflussreichen Führungspositionen unterwegs. Ich freue mich riesig, dass du hier im Leitwolf-Podcast deine Erfahrung mit der Community teilst. Wir steigen ein. Du machst eine beeindruckende Karriere und ich weiß aus unserer Zusammenarbeit seit Jahren, dass dir Erfolg, Menschen und gutes Führen wichtig sind. Warum ist gutes Führen für dich so wichtig?
Also ich glaube, dass gutes Führen trägt signifikant zur Verbesserung der Gesellschaft bei. Wir haben alle es erlebt, wenn wir für eine Organisation gearbeitet haben, wo der Smell of the Place, so die Arbeitskultur, nicht wirklich großartig war. Und ich habe eines meiner Lieblingsvideos ist von Koschler, von Professor Koschler von INSEAD, der sozusagen den Smell of the Place vergleicht zwischen Kalkutta in Indien, seiner Heimatstadt im Sommer, wo es heiß ist und stickig, und Frühling in INSEAD, wo er unterrichtet hat, wo es also wo Energie in der Luft liegt und wo Sonnenschein und so dazu führt, dass sich die Menschen wohlfühlen. Und ich glaube, wir sollten eine gute Führung führt dazu, dass es in einem Unternehmen mehr Frühling in Frankreich ist. Nummer zwei, glaube ich wirklich, dass die größten Probleme der Menschheit, also Klimawandel oder soziale Ungleichheit oder Konflikte in dieser Welt, wirklich durch besseres Führen gelöst werden können.
Ja, vielen Dank. Kannst du dich noch erinnern an einen Moment, wann dir in deinem Leben die Kraft guten Führens zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist?
Also ich hatte das große Glück, in einer Academy Company meine Karriere zu beginnen. Also Procter & Gamble, du hast es erwähnt, ein Konsumgüterunternehmen. Und Procter & Gamble investiert sehr viel in gutes Führen. Und ich hatte die gute Gelegenheit, gutes Führen neben mir, über mir und unter mir kennenzulernen. Und also ganz früh in meiner Karriere bin ich von einem Manager gewechselt, der mich nicht gut geführt hat, zu einem, der mich gut geführt hat. Und das hat mich, also das hat meine persönliche Entwicklung dramatisch verbessert.
Toll. Und was hat diese zweite Führungskraft anders gemacht als die erste?
Also ich denke immer, dass gutes Führen oder der Unterschied zwischen einer Führung, die okay ist und einer, die großartig ist, ist, wenn der Leader sich wirklich um den Mitarbeiter gut kümmert. Und zwar nicht nur auf einer fachlichen Ebene, also nicht nur fachliche Anweisungen gibt, um im Unternehmen erfolgreich zu sein und die richtigen Zahlen abzuliefern, aber wenn der Manager wirklich versucht, auf die Person einzugehen und der Person zu helfen, besser zu werden, zu wachsen. Also ich sage immer, ich spreche immer von einem Feedback, diesem Tough Love Feedback, wo also Leute auch tief das Feedback bekommen, das sie möglicherweise von anderen nicht bekommen, um sich verbessern zu können. Gute Führungspersönlichkeiten machen das.
Ja, sehr gut. Großartig. Ich zitiere jetzt einen Research, den unser Teammitglied Marcel mir vor einem Jahr spontan zugespielt hat, und ich habe echt gedacht, wow, das ist ja erstaunlich. Schätz mal, wie viel Prozent aller Führungskräfte glauben, sie selbst sind eine gute Führungskraft?
Sicher viele.
Ja, die Antwort war 97%. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das stimmt, dass die anderen auch glauben, sie wären wirklich, so viele wären eine sehr gute Führungskraft, dann können ja nur noch rechnerisch 3% schlechte Chefs in der Welt sein. Oder wenn man dann vielleicht Rotation mit einberechnet und 2 oder 3 Mal bestimmte Leute hat, vielleicht 9% schlechte Chefs. Aber um die Antwort vorwegzunehmen, die nächste Frage hieß, hatten Sie schon einmal einen richtig schlechten Chef? Die Antwort war nicht 3, 6 oder 9%, sondern sie waren 69%, fast 70%. Also da gibt's einfach ein bisschen Auseinanderklaffen. Warum hat mich letztens in einem LinkedIn-Post ein sehr aufmerksamer Leser gefragt, Stefan, ich kaufe das alles, was ihr da teilt. Aber warum gibt's dann immer noch so viele schlechte Chefs in der Welt? Woran liegt das, Walter? Ich meine, ich bin der Erste, der sagt, hey, ich bin ein Mensch, also mache ich Führungsfehler. Ja, er sagt, klar, ich bin ein Mensch. Niemand ist perfekt. Aber manche fragen mich, Stefan, es ist doch alles so klar. Warum gibt's immer noch so viele nur so durchschnittliche Führungskräfte?
Also du hast meiner Meinung nach eine sehr gute Definition von Führung gebracht. Und du hast es einmal genannt, Willenskraft und Bescheidenheit. Und ich bin ein Fan von dieser Definition, weil auf der einen Seite hat sehr viel damit zu tun, dass man eben eine bestimmte Richtung vorgibt und mit sehr viel Optimismus und Druck und Energie diese Richtung auch durchsetzt, ja, weil es braucht Energie und also die Direktion und die Richtung, das Richtungsweisen. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es aber auch als Führungspersönlichkeit wirklich viel Bescheidenheit. Man muss auch erkennen, dass man viele Sachen nicht weiß, dass man selber viele Fehler macht, dass andere das besser können und dass andere Unternehmen oder auch Mitbewerber das besser können. Und ich glaube, in dieser Self-Awareness liegt viel. Ja? Also dieses Yin und Yang auf starke Willenskraft, aber durchaus also die Fähigkeit, an sich zu arbeiten, glaube ich, würde dieses Verhältnis etwas verbessern.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Ja. Die Self-Awareness, das Bewusstsein für die eigene Wirkung, nicht das Bewusstsein für die eigene Absicht, nicht für die Intention, sondern für den Impact, das würde sehr helfen. Jetzt bringst du mich gerade auf eine Frage, die ich noch nie gestellt habe. Kommt jetzt einfach spontan. Glaubst du, dass man anderen Menschen helfen kann, Bescheidenheit zu lernen?
Also eines weiß ich mit Sicherheit, ist, dass also Führungspersönlichkeiten, die mit Sicherheit sozusagen nur auf sich selbst konzentriert sind und das wirklich machen, um ihr eigenes Image zu verbessern, um ihren eigenen Mehrwert zu verbessern und vielleicht auch ihr eigenes Vermögen zu verbessern, sind mit Sicherheit diejenigen, für die ich nicht so gerne gearbeitet habe. Ja? Also Followership aufzubauen mit so einer Art und Weise von Führung ist nicht so leicht. Ja? Es gibt sie, aber ich habe viel mehr Führungspersönlichkeiten kennengelernt, die mit einer gewissen Selbstironie aufgetreten sind und einer Fehlbarkeit aufgetreten sind. Es war viel angenehmer für die zu arbeiten. Ja. Also wenn jemand interessiert ist an Führung, glaube ich, kann man schon das lernen.
Und eine der Fragen, die ich von Kunden manchmal gestellt bekomme, ist, sag mal, Stefan, kann eigentlich jeder führen lernen? Ich habe da eine Meinung zu, kein Wissen, aber eine Meinung. Wie ist denn deine Meinung, Walter? Kann das eigentlich jeder lernen?
Also ich habe keinen Harvard Business Review Artikel dazu geschrieben oder sowas ähnliches, aber ich habe eine ganz, ganz, ganz feste Meinung dazu und Überzeugung auch, dass das jeder kann. Also bis zu einem gewissen Grad hundertprozentig, und in den Unternehmen oder in den Organisationen, die ich führe, ist das auch meine Erwartung.
Mhm. Ja. Also ich habe zwei Sachen da noch ergänzt und würde sagen, du brauchst das, was du hast und was du auch vorbildlich vorlebst und auch eben schon jetzt hier in dem Gespräch schon wieder klar geäußert hast, nämlich Offenheit und Neugier. Ja? Eine Führungskraft muss nicht alles selber wissen, hast du eben gesagt. Ne? Und das ist nicht nur erleichternd, sondern beschleunigend, und das ist gut so. Ja? Du musst also es lernen wollen. Und das Zweite, was du wahrscheinlich einfach voraussetzt, ist, du musst Menschen mögen. Ja? Weil wir führen ja keine Maschinen, wir führen Menschen. Ne? Aber um bei dem Punkt vielleicht nochmal zu bleiben. Ich beobachte zwei verschiedene Arten zu führen. Und es freut mich, dass dir meine Definition, nämlich Willenskraft und Bescheidenheit, dass sie dir auch zusagt. Ne? Ich bin aber nicht naiv. Ich beobachte zwei Arten zu führen. Das eine ist das Führen mit dem Sollen, ja, mit dem Druck. Und das andere ist das Führen mit dem Wollen, ja, durch die Motivation. Nun bin ich auch nicht naiv. Ich glaube, wir können nicht immer nur motivieren. Und wir können nicht immer nur durch das Wollen führen. Manchmal, wenn Krisen sind, muss es schnell gehen und da muss man vielleicht auch mal Dinge schnell ansagen. Aber ich persönlich bleibe grundsätzlich Verfechter des Führens durch Wollen. Ich glaube, die Menschen erreichen einfach mehr Erfolg auf die lange Frist. Aber wie siehst denn du das? Es ist ja naiv zu glauben, wir können immer nur wollen. Wie siehst du diese beiden Begriffe? Führen durch Sollen und Führen durch Wollen?
Ich glaube, wir brauchen beides. Ronald Reagan hat mir gesagt, trust and verify. Und das ist auch so ein bisschen mein Prinzip. Also ich möchte sozusagen ein Umfeld schaffen, in dem Vertrauen herrscht. Weil ich glaube, dass dort Leute sich besser entwickeln können und dass das auch ein besseres Umfeld ist. Also smell of the place, wie wir schon vorher gesprochen haben, zu einer besseren Entwicklung des Unternehmens und der Organisation. Aber es ist notwendig, das auch zu überprüfen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Scorecards oder wirkliche Ziele und diese Ziele auch konstant zu überprüfen als Organisation, auch im im Sinn von einer Work and Development Plan oder einer Evaluierung am Ende des Jahres, vielleicht auch während dem Jahr, ist das also ein notwendiges Handwerkszeug ist. Also, dass beides gebraucht wird.
Ja, danke. Gehen wir mal rein auf eine Definition. Na? Was bedeutet für dich gutes Führen in wenigen Worten?
Also ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Das lässt sich nicht übersetzen. Das sind nämlich die fünf E's des Leaderships, aber es funktioniert auf Deutsch nicht so ganz. Also das sind die 5 E's of Leadership, und zwar das ist Envision, also eine Vision aufbauen. To engage, also die Leute und eine Organisation wirklich für diese Vision zu begeistern, dann Energize, also Energie dahinter aufzubauen, dass das die richtige Richtung ist mit Town Halls und Gesprächen, dann Enable, also den Leuten dazu zu führen, dass sie auch das Handwerkszeug haben, um diese Vision zu erreichen, und dann exekutieren, also execute, dass du wirklich auch dich darauf als Führungskraft konzentrierst, dass es diese Action Plans gibt, dass die auch befolgt werden und dann, wie wir zuerst schon gesprochen haben, dass auch gemessen wird, ob das passiert ist.
Ja, prima, vielen Dank. Wie erkennst du in einem anderen Menschen Talent zur Führungspersönlichkeit?
Also ich halte es da sehr mit der Definition von Warren Buffett, der also gesagt hat, er sucht sozusagen nach drei Qualitäten, also Intelligenz, Energie und Integrität, wobei Integrität das Wichtigste ist, weil es zu nachhaltigem Erfolg über längere Zeit führt.
Ja, sehr gut. Gehen wir jetzt mal in den jungen Mann, Walter, ganz zurück an den Anfang. Kannst du dich noch erinnern, wer oder was du werden wolltest, als du noch ein kleiner Junge warst? Ich kann es selber bei mir mal teilen. Bei mir war es ganz klar. Ich wollte mit 7 Jahren halbtags Profi in der Fußball-Bundesliga sein. Und zwar Donnerstag, Freitag und Samstag. Und ich wollte Montag, Dienstag, Mittwoch halbtags Pilot bei der deutschen Lufthansa sein. Sonntag war frei. So war der Plan. Und dann kam das Leben dazwischen. Es kam sehr schön dazwischen, aber es kam sehr anders. Wie war denn das bei dir? Wer wolltest du werden, als du noch ein kleiner Junge warst?
Also ich habe leider keine so konkrete Vorstellung wie du oder hatte sie nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich wollte, war, ich wollte die Welt sehen und ich wollte die Welt kennenlernen, also verstehen, die größere Welt sehen.
Ja, cool. Du hast mit Hunderten von Führungskräften gearbeitet, Walter. Du hast einfach sehr viel Erfahrung. Was unterscheidet nach deiner Erfahrung die durchschnittlichen von den wirklich allerbesten, die auch unter Druck noch konsistent top führen? Was ist der Unterschied?
Also ich bin noch immer der Meinung, und ich glaube, wir haben kurz davor schon darüber gesprochen, ist, also die besten Führungskräfte schaffen es eben, den Smell of the Place zu etablieren. Und für diejenigen Leute, die sie direkt führen, dass sie also wirklich eine persönliche Beziehung zu denen aufbauen können, um ihnen persönlich zu helfen, besser zu werden. Weil wenn du das schaffst und wenn man das schafft, dann ist es so, dass die Führungsriege wirklich durchs Feuer geht für einen.
Ja, kaufe ich komplett. Ist natürlich viel einfacher, wenn Erfolg da ist. Ist viel einfacher, wenn der Druck normal ist und der Stresslevel normal ist. Ist viel anspruchsvoller, wenn es regnet, wenn die Ergebnisse nicht passen und wenn die Stresslevel außergewöhnlich hoch sind. Wie schaffst denn du das? Ich meine, es ist leicht gesagt, keine Stresssignale senden zu wollen. Ne? Wir wissen, alle Menschen spiegeln menschliches Verhalten. Wenn ich Stress sende, kommt Stress zurück. Aber es ist ja gar nicht so einfach. Wie bewahrst du denn unter Stress die Ruhe, sodass du weiterhin Menschen gut führst, trotz deines eigenen Drucks?
Das geht wieder auf, sagen wir, ein gewisses Selbstverständnis zurück. Ich glaube, also ich mache es sicher nicht richtig. Also wenn jetzt meine direkten Mitarbeiter zuhören, die werden sicher sagen, hey, du hast nicht immer alles so gemacht, wie du es gesagt hast. Aber grundsätzlich glaube ich sehr stark daran, dass eine klare Strategie, eine klare Vision, eine klare Strategie, klare Prioritäten, 10 maximal, und dann ein Meeting Drumbeat dazu führt, dass man auch in einer Krise oder einer schweren Situation Leute besser führen kann. Und unter Meeting Drumbeat meine ich zum Beispiel Sachen wie einen bestimmten Zeitpunkt, wo das Leadership Team sich trifft und, sagen wir, allgemeine Sachen bespricht für die Organisation, oder One-on-Ones, dass die also ganz klar im Kalender stehen und dass jeder direkte Mitarbeiter diese One-on-Ones hat, dass es regelmäßige Kommunikation mit der Organisation gibt, dass es also ein Meeting gibt, das also das derzeitige Geschäft bespricht, dass es ein Meeting gibt, das die Zukunft des Geschäfts bespricht, dass das vorgeplant ist. Weil wenn es vorgeplant ist, dann macht man es auch.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Lass uns mal über einen anderen Aspekt sprechen. Wir selber haben ungefähr 180 verschiedene Firmen begleiten dürfen in den letzten 14 Jahren. Wir arbeiten zurzeit für eine Reihe von Private Equity geführten Unternehmen. Wir arbeiten aber auch für eine Reihe von Familienunternehmen, die zum Teil in der 7., 8. Generation in der Familie sind. Und ich bemerke an diesen beiden verschiedenen Eigentumsformen auch spürbare Unterschiede in der Art, wie geführt wird. Jetzt hast du ja auch sehr viel gesehen. Ja, du hast in großen Unternehmen geführt, in der Corporate World und bist jetzt seit Jahren erfolgreich unterwegs in Private Equity Umfeldern. Wo siehst du die Hauptunterschiede im Führen zwischen Private Equity geführten Unternehmen und anderen Firmen?
Also zuerst möchte ich anmerken, dass gutes Führen ist gutes Führen in jedem Umfeld, in jeder Kultur und auch in jeder Zeit. Ja. Also da ist dann, bei den Prinzipien meine ich, ist nicht so ein großer Unterschied. Jetzt natürlich ist es so, dass eben unterschiedliche Unternehmensformen unterschiedliche Anforderungen haben. Ja. Also gerade in einem Private Equity geführten Unternehmen ist der Zeithorizont in der Regel 3 bis 7 Jahre. Das ist die Verhaltedauer eines Unternehmens in dem Fonds. Das heißt, da ist Schnelligkeit ein wesentlicher Aspekt. Und da muss in relativ schneller Zeit relativ viel erreicht werden. Das führt dazu, dass Entscheidungen möglicherweise etwas schneller getroffen werden müssen, dass man mehrere Leute in den Entscheidungsprozess früher einbeziehen muss. Aber also grundsätzlich würde ich sagen, die Prinzipien sind gleich, der Zeithorizont ist ein anderer.
Ja, und Speed kann man ja auf verschiedene Weisen erzeugen. Ja, du kannst mehr Druck drauf geben, du kannst die Leute mehr antreiben. Was sind denn nach deiner Erfahrung wirksame Wege, schneller zu werden, ohne dass man die Leute alle ausbrennen lässt?
Also das, was ich gelernt habe in einem Private Equity Environment, was sehr angenehm ist, ist die Tatsache, dass die Unternehmensziele und auch die Interessen zwischen dem Management, dem Aufsichtsrat, dem Board und den Besitzern wirklich sehr schön aligned sind. Also es ist klar, was die KPIs sind, es ist klar, was sozusagen in wie viel Zeit erreicht werden soll. Und das schafft sehr gute Stimmigkeit zwischen den einzelnen Teilen des Unternehmens. Und das schließt ein bisschen mehr sozusagen Politics aus im Unternehmen. Ja, also vielleicht wollen wir doch eher da hingehen oder vielleicht geht's dann doch hin und der meint das, sondern es ist sehr klar. Es gibt in der Regel einen Plan, der zu Mehrwert führt. Und dieser Plan wird im großen Modus exekutiert. Und das hilft sehr. Ja. Und das würde ich sagen, ist das Wichtigste für Speed.
Ja, also klare, gleiche Sichtweise auf denselben Erfolg. Was ist genau das Ziel? Ne? Ja, das leuchtet mir sofort ein. Manche denken ja, du hast im Private Equity Umfeld auch weniger Ressourcen. Du hast weniger Zeit und du hast auch weniger Geld, das du investieren kannst, weil du musst ja eine höhere Profitmarge abliefern. Stimmt nicht unbedingt, weiß ich aus einem unserer Gespräche. Wie ist denn dein Erleben in Bezug auf Ressourcenverfügbarkeit zwischen Private Equity und anderen Firmenformen?
Also ich muss vorausschicken, dass ich bis jetzt nur für Private Equity Firmen gearbeitet habe, die sich auf Wachstum spezialisieren, also die sozusagen diese zusätzliche EBITDA und so diesen Mehrwert versuchen, durch Wachstum zu generieren und jetzt nicht notwendigerweise nur durch Kostenkontrolle. Ja. Und das ist auch meine Präferenz. Ja. Aber in diesem Umfeld ist es so, dass es in einer gut geführten Private Equity Company sehr viele Ressourcen gibt, die zur Verfügung gestellt werden. Also entweder ist das über die Operating Partners oder assoziierte Experten oder auch durch die Wahl von guten Aufsichtsratsmitgliedern, die wirklich helfen können, dem Management-Team direkt das Ergebnis zu verbessern. Das ist sehr hands-on sind.
Okay, also eigentlich eher das Gegenteil, dass du das Gefühl hast, da sind mehr Ressourcen, nicht unbedingt weniger Ressourcen. Ne? Spannend.
Exakt, ja.
Ja, spannend. Dann würde ich dich gerne mal mit mir gemeinsam zurücknehmen an den Anfang von 2020. Und ich erinnere mich, wir waren 2019 gemeinsam bei euch in Moskau, haben uns gesehen. Anfang 2020 bist du in Galderma eingestiegen und du hast einen Wahnsinnserfolg hingelegt. Nochmal Chapeau und Glückwunsch. Aber im März 2020 schlug ja so hier in Europa und auch in den USA Covid ein, eine Pandemie. Was hat das mit deiner Organisation damals gemacht und was hast du getan, um den Leuten Orientierung zu geben in einem Moment, wo alle plötzlich ziemlich verunsichert waren?
Also das war eine sehr spezielle Zeit, weil ich habe wirklich, wie du es richtig gesagt hast, ich habe am Anfang von 2020 begonnen, für Galderma zu arbeiten. Das war zuerst bekannt als Nestle Skin Health und wurde Ende 2019 von EQT mit einer Mehrheitseigentum aus Nestle herausgekauft. Und wir mussten sozusagen diesen Carve-out machen, aber gleichzeitig diese Organisation neu strukturieren und den Mehrwert oder den Plan für Mehrwertgenerierung in Position bringen. Am Anfang, wenn ich sozusagen immer ein neues Assignment oder eine neue Aufgabe beginne, dann versuche ich immer in den Markt hinauszugehen, also mit Customers zu reden, mit Konsumenten zu reden, mit Patienten zu reden, mit Dermatologen in diesem Fall zu reden und auch mit den Mitarbeitern zu reden. Das war allerdings in diesem Fall nur am Anfang möglich. Also ich hatte vielleicht ein oder zwei Trips, aber im März waren wir dann alle eher zu Hause gefangen und war ja eine weltweite Sache damals. Und also was ich damals gelernt habe, wie wir alle natürlich, mit also elektronischen Mitteln auszukommen, aber das ist also nicht, das haben wir alle gelernt, ja. Also auch meine Kinder und alle. Aber ich glaube, der größte, was am meisten geholfen hat, war Fokus. Und zwar also wirklich ein sehr, sehr starker Fokus auf, wo kann man wachsen. Wie wir alle wissen, damals gab also nur ganz bestimmte Geschäfte, die offen waren. Also die Apotheken waren offen, es gab den Einzelhandel, der offen war. Also haben wir unser Geschäft, das sozusagen durch diesen Distributionskanal gemacht wurde, uns darauf fokussiert. Wir haben uns auf bestimmte Länder fokussiert. Wir haben uns bestimmte Marken fokussiert, die zu diesem Zeitpunkt eben wichtiger sind und die zu Erfolg führen. Und das hat uns wirklich geholfen, durch diese Zeit durchzukommen und erfolgreich durchzukommen.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Change, Wandel. Auf der einen Seite ist Wandel ja konstant. Das ist die einzige Konstante in der Menschheitsgeschichte, ist der Wandel. Auf der anderen Seite ist meine Wahrnehmung, dass der Wandel schneller wird. Ja, man sagt ja, die Industrialisierung hatte 3 Generationen, die Digitalisierung hat eine Generation gedauert und die AI-Ifizierung dauert wahrscheinlich 10 Jahre. Die dauert nicht mal eine Generation. Also der Wandel wird schneller. Worin siehst du heute besonders große Herausforderungen für erfolgreiches Führen, wenn die Welt sich denn schneller ändert als je zuvor?
Also das Wichtige, und ich stimme mir vollkommen mit dir überein, dass also die Welt wird schneller, es wird alles unsicher, es gibt also große Revolutionen am Horizont wie die KI und die geopolitischen Veränderungen. Aber ich glaube, die Prinzipien von guter Führung sollte man wirklich erhalten. Und man sollte sich dieser bewusst sein und sie auch behalten. Ja, also als Beispiel, ich glaube zum Beispiel ganz stark an Diversity, ja, also dass es wichtig ist, eben ein Management-Team und eine Organisation mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Nationalitäten und so weiter zusammenzusetzen und dass diese Teams wirklich, also mit Sicherheit andere Teams outperformen. Es gibt jetzt eine Strömung, eine politische Strömung, die meint, das wäre nicht richtig. Ich glaube, wir sollten uns wirklich auf diese, also Evergreens von gutem Führen. Sie sollten wir nie aus den Augen lassen und wir sollten sie behalten. Genauso wie also gute Governance, also wirklich zu schauen, dass eben ein Unternehmen den richtigen Aufsichtsrat, die richtigen Überprüfungsinstanzen hat. Das ist ein wesentlicher Faktor für gutes Führen. Und wir sollten jetzt nicht mit einer Anti-ESG-Bewegung das aus dem einfach also in den Müllkörper werfen.
Ja. Ja, 100% der gleichen Meinung. Vielen Dank dafür. Ja. Entwicklung von Führungskräften und deine eigene Entwicklung. Du hast einen beeindruckenden Weg hinter dir. Was tust du, um dich selbst als Führungskraft weiterzuentwickeln?
Also das Wichtigste, glaube ich, am Ganzen ist, dass man immer neugierig bleibt und dass diese Neugierde und den Wissensdurst, dass der sozusagen eine Konstante in seinem Leben bleibt. Ich bin jetzt gerade dabei, mich in Lean Management einzulesen. Ich war noch nie so nah dran. Es ist wichtig für uns und es ist toll, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Nummer zwei, ich habe wirklich das große Glück, in meinem Freundeskreis viele erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu kennen. Und ich habe das große Glück, mich mit denen austauschen zu können, einen Dialog zu führen über Schwierigkeiten dazu. Und das dritte ist, und das sind Podcasts. Und die haben mir wirklich, jetzt beginnen mir wirklich zu helfen, in einer sehr knappen Zeit, möglichst viele Meinungen und Audiobooks und so weiter und auch gute Management- oder Leadership-Podcasts zu hören.
Sehr gut. Und das Ganze hilft ja auch mir hier gerade und unseren Hörern hier gerade, dass du podcast-affin bist, weil das ist einer der Gründe gewesen, warum es mir gelungen ist, dich zu aktivieren und zu begeistern, hier in den Podcast zu kommen. Das freut mich. Ich würde gerne eine weitere Rubrik mit dir machen, die wir bei allen unseren Interviewgästen stellen. Das sind schnelle Fragen. Und die gehen wir relativ zügig durch. Erste: Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Also der ist, nimm den Pfad, der am wenigsten oder der Weg, der am wenigsten befahren ist. Also the path less traveled. Und das Beispiel, das ich dafür habe, ist, ich hatte die Möglichkeit und die Gelegenheit bei Procter & Gamble sehr früh in meiner Karriere nach Indonesien zu gehen für 3 Jahre. Und dort ein Assignment zu machen in einem Emerging Market. Und das hat mir wirklich erstens einmal irrsinnig viel gegeben von einer Managemententwicklung und Leadershipentwicklung, aber auch hat mich an einen kompletten neuen Markt entschlossen, also Asien. Und das hat mir später in meiner Karriere unglaublich geholfen.
Ja, danke. Welche Eigenschaft ist dir bei Führungskräften am wichtigsten?
Wie schon besprochen vorher, Integrität.
Manchmal wird es stressig. Was ist dein persönliches Go-To-Tool, wenn es stressig wird?
Physische Aktivität im Freien, idealerweise in den Bergen. Und ich sage immer, dass wenn man auf einer steilen Stiebkipiste steht, dann kann man nur an eines denken: Wie komme ich da sicher hinunter?
Ja, das stimmt. Du hast schon angesprochen, wie du dich weiterentwickelst. Gibt es ein Buch, einen Podcast oder ein Zitat, das dich in letzter Zeit beeindruckt hat?
Ich habe vor ungefähr einem Jahr begonnen, die Bücher von einem israelischen Autor, Yuval Noah Harari, zu lesen, also Sapiens und Nexus. Und der beschreibt es als Historiker, der beschreibt sozusagen die menschliche Entwicklung in einer sehr breiten Perspektive und redet von einer Cognitive Revolution, also wo wir und sozusagen, er glaubt, dass der Homo sapiens sich deswegen gut entwickelt hat, weil wir sozusagen auch eine imaginäre Welt entwickeln können. Und ich glaube, da liegt sehr viel auch eine Hilfe für Führungskräfte, wenn wir uns dem bewusst sind.
Cool, vielen Dank. Und wenn du morgen an der Arbeitswelt eine Sache ändern könntest, welche wäre das?
Also ich möchte, dass diese ganzen Routineaufgaben im Management, die uns ständig beschäftigen, alle automatisiert werden. Ja. Und das war immer schon eines meiner Probleme. Also Spesenabrechnungen, ich mochte sie nie. Ja. Und wir brauchen nur dazu darüber nachdenken, wie leicht das geworden ist. Nicht? Also ich schieße ein Bild der Rechnung und dann schieße ich das in die AI-App, die das dann also irgendwo im System verteilt und ich das Ding nie wieder sehe. Ja. Also das hat schon sehr geholfen. Und diese Automatisierung der Routinetätigkeiten sollte dazu führen, dass wir mehr Zeit aufs Wesentliche verbringen können und auch mehr Zeit in menschlichen Interaktionen.
Ja, ich finde toll, dass dir das wichtig ist und habe die Hoffnung, dass KI diesen Wunsch möglicherweise in Erfüllung gehen lässt. Das ist super. Ja, zum Schluss würde ich gerne dir die Gelegenheit geben, Walter. Das hören dir jetzt viele tausend Menschen zu. Ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, entweder eine Frage zu stellen oder auch eine Botschaft zu teilen mit all diesen vielen Leitwölfinnen und Leitwölfen heute im Call. Was würdest du gerne mit ihnen teilen?
Also ich möchte im Prinzip zusammenfassen ein bisschen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und zwar Nummer eins, dass eben gutes Führen eine der knappesten Ressourcen in der Welt ist, aber einer der wichtigsten. Dass wir alle Studenten von Leadership und von guter Führung sein sollten und bleiben sollten. Und Nummer drei wünsche ich allen einen kühlen Kopf, ein warmes Herz und dass wir alle die Ärmel aufkrempeln. Es gibt viel zu tun.
Fantastisch, Walter. Das ist eine tolle Zusammenfassung. In Wirklichkeit für die komplette Leitwolf-Podcast-Serie, die seit 8 Jahren läuft, aber auch eine wunderschöne Abbinder unter dieses Gespräch. Ich hab's super genossen. Ich bin sicher, unsere Hörer auch. Ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein. Und im Namen von all unseren Hörern von der gesamten Leitwolf-Community sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Walter Geiger.
Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und auf bald. Dankeschön.